Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem engagierten Sachbuch, das sich den Rechten von Kindern widmet. Am 1. Juni ist der Internationale Kindertag der Vereinten Nationen und diesen dürfte Elsbeth Müller besonders feiern. Sie hat lange UNICEF in der Schweiz geleitet, war auf dem ganzen Globus unterwegs, um sich für Kinder einzusetzen. Und dieses Herzblut fließt auch durch ihr Buch, das sie geschrieben hat. Jedes Kind überall. Warum wir Kinderrechte brauchen, um als Gesellschaft zukunftsfähig zu sein. So der Titel. Und wir fragen Elsbeth Müller, warum Kinderrechte so wichtig sind. Gleich hier in der Lesart, seien Sie alle herzlich begrüßt. Sie hat als Lehrerin, Sonderpädagogin begonnen, als Leiterin und CEO des Kinderhilfswerks der UNICEF in der Schweiz wurde sie bekannt, Elsbeth Müller. Fast 20 Jahre hatte sie diese Position ausgefüllt, inzwischen ist sie pensioniert, aber immer noch aktiv in Stiftungen und Gremien und sie hatte nun wohl endlich auch die Zeit, über ihre Erfahrungen ein dieses Buch zu schreiben, Jedes Kind überall, warum wir Kinderrechte brauchen, um als Gesellschaft zukunftsfähig zu sein. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Müller.
Guten Morgen.
Ihr Buch trägt den kraftvollen Titel Jedes Kind überall. Was hat Sie bewogen, jetzt dieses Plädoyer für den Schutz von Kinderrechten zu schreiben?
Es sind verschiedene Momente. Einerseits die Momente, die mich an die Kinder erinnern, die ich gesehen habe weltweit. Und dann aber auch ein anderer Aspekt, nämlich die Verpflichtung auch Wissen in Verantwortung und auch in Handlung umzusetzen. Und das heißt natürlich, sich einzumischen. Das heißt auch, mitzudenken. Und das bedeutet auch, dass man sich mitgestalten soll. Und ein Buch ist eine Möglichkeit dazu.
Weil Sie schreiben nicht nur über Rechte auf dem Papier, sondern fordern wirklich ein echtes Umdenken. Aktuell sieht die UNICEF-Studie ja Deutschland zum Beispiel bei Kindeswohl unterdurchschnittlich auf Platz 25 gerutscht. Eigentlich ist es ja unglaublich. Warum reicht der aktuelle Status quo beim Thema Kinderrechte anscheinend nicht mehr aus?
Weil Kinder in der Politik immer zuletzt gedacht werden. Immer dann, wenn schon sämtliche Bedürfnisse der Erwachsenen erfüllt sind, dann kommen dann vielleicht irgendwann noch die Kinder. Meistens kommen vorher noch die Frauen, aber mit Sicherheit kommen die Kinder erst später. Und das bedeutet, dass natürlich die Unterschiede in vielen Ländern zwischen jenen Kindern, die privilegiert sind oder die in Situationen, in Familien aufwachsen, die es ihnen ermöglichen, sich zu beteiligen und auch an der Gesellschaft teilzunehmen, dass diese Kinder besser gefördert sind, dass diesen Kindern mehr zusteht und Kinder aus benachteiligten, sozial benachteiligten, ökonomisch benachteiligten Familien haben das Nachsehen.
Ihr Buch lebt wirklich von starken Beispielen. Sie widmen ihr Buch Maria, einem Mädchen, das Sie am Rand eines Bananenfelds in Kigali in Afrika kennengelernt haben. Es ist wirklich so ein tragisches, trauriges Schicksal dieses kleinen Mädchens, 10 Jahre alt. Auf welcher Ihrer vielen Reisen sind Sie ihr begegnet und welches Schicksal haben Sie dort erlebt?
Maria war, wie Sie gesagt haben, 10 Jahre alt. Das war kurz nach dem Genozid in Ruanda. Wir haben damals Kinderhaushalte unterstützt. Und das hieß eigentlich, Kinder, die ohne ihre Eltern aufwachsen konnten, mussten, dass diese Kinder einfach auch Zugang zu den wichtigsten Überlebenselemente verfügen würden. Das heißt eben, dass sie zu essen, dass sie die Decken und so weiter bekommen. Also klassische Nothilfe. Und ich bin dann rausgefahren und habe verschiedene dieser Kinder gesehen. Und diese kleine Maria war mit ihren Geschwistern, mit ihren 3 Geschwistern war sie zusammen, wirklich am Rande eines Bananenfeldes. Und sie hatte eine Decke, eine Planne eigentlich. Das war ganz einfach ihr Zuhause. Da gab es ganz wenig, 2, 3 Blechteller, 2, 3 Tassen. Und was mich enorm beeindruckt hat in dieser unheimlich bedrückenden Situation waren 3 kleine Ausschnitte aus der Zeitung, nämlich die Schönheitsköniginnen von 3 Ländern. Und ich habe sie dann gefragt, weshalb sie gerade diese 3 kleinen Ausschnitte hätte. Und dann hat sie mich angeschaut mit strahlenden Augen und hat zu mir gesagt, weißt du, ich möchte Schönheitskönigin werden. Und das hat mich so beeindruckt, weil es zeigt in einer Sprache und in einem Bild alles, was Kinder eigentlich möchten. Sie möchten zu Beginn ihres Lebens ihre Träume erfüllt haben und sie möchten diese Träume verwirklichen. Und das ist ein Teil der Kinderrechtskonvention, dass wir diesen Kindern eben den Schutz und die Möglichkeit geben, ihr Leben dann selbst zu gestalten. Und noch etwas, dieses Mädchen hatte dieselben Träume, wie ich das hundertfach in der Schweiz und in unseren Ländern gehört habe. Und heißt einfach, Kinder haben alle Träume und sehr viele ähnliche Träume.
Sie spannen den Bogen sehr weit auch in die, gehen in die Geschichte der Kinderarbeit. Sie erzählen von den Schornsteinfegerkindern, die, weil sie so zart und klein sind, in die Kamine gesteckt wurden. Sie erzählen von den Kindersoldaten in Liberia, also ja, von globalen Krisengebieten, aber auch bis hin ja zu Missständen direkt auch vor ihrer Haustür. In der Schweiz haben sie ein Beispiel, wo ein Vater seine 5 türkischen Kinder in einer Zwei-Zimmer-Wohnung verstecken musste, die sich nur leise flüsternd bewegen dürfen. Das haben sie selbst erlebt. Und sich engagiert und man fragt sich im ersten Moment, wie ist das denn möglich in der Schweiz?
Weil eben gerade Gesetze so gemacht werden, dass Familien und Kinder nicht mehr auf dem Radar sind. Und das war zur Zeit, als die Schweiz noch das Saisonierstatut kennt. Und die Schweiz ist ja durchaus bekannt, dass sie sich immer wieder darüber unterhält und dazu abstimmt, ob wir Ausländer möchten oder nicht möchten. Das ist die Abstimmung aus nächstens wieder. Und das heißt mit anderen Worten, wenn solche Gesetze gemacht werden, dann fallen Kinder, die eben nicht unter diesem Radar mitfliegen können, fallen zwischen Stühle und Bänke. Und die Schweiz kannte bis über das Jahr 2000 solche Situationen. Es gibt Tausende von Kindern, die eben so aufgewachsen sind. Und es ist, wenn sie solchen Kindern gegenüberstehen, und ich habe ja beschrieben, es ist wie das Märchen die 7 Geißlein. Und man glaubt es nicht, weil es doch ein Land ist, das es sich erlauben könnte, alle Kinder überall auf dem Territorium die Rechte zuzugestehen.
Ihr Buch ist wirklich ein flammendes Plädoyer für Kinderrechte. Was wäre denn, Frau Müller, der erste konkrete Schritt, den vielleicht auch jeder von uns im Alltag tun kann, um die Welt für Kinder da ein Stück gerechter zu machen?
Es ist eine Haltungsfrage. Letztendlich. Unsere Haltung und die Haltung jedes Menschen, jedes erwachsenen Menschen, sollte sein, Kindern zuzuhören, Kinder Möglichkeiten zu vermitteln, dass sie Selbstwirksamkeit erfahren können, dass sie Selbstvertrauen schaffen können, für sich schaffen können. Und das ist eine Frage der Familie zuallererst. Das heißt, für Kinder in der Familie aufzuwachsen und da eben auch das freie Spiel zu lernen, weil das letztendlich die Grundlage für seine weitere Biografie sein wird, macht ein Kind stark. Und natürlich hat ein Kind nachher verschiedenste Qualitäten, die es unterschiedlich ausbilden wird und auch unterschiedlich nutzen wird. Aber darauf bauen und zur Gesellschaft beizutragen in einer Zeit, wo es eben heranwächst und dieses Heranwachsen begleiten, positiv begleiten und hinzuschauen, was braucht das Kind wirklich, wie kann ein Kind geleitet werden und letztendlich, wie viel lassen wir an Autonomie dem Kind gestehen es ihm zu, damit es wachsen kann. Das ist unsere Verpflichtung für jedes Kind und darüber hinaus natürlich dann entsprechende politische Maßnahmen.
Wir erleben Sie jetzt hier in diesem Buch nicht nur als Expertin und ja auch einstige UNICEF-Chefin der Schweiz, sondern auch konkret in Ihrer Arbeit als Pädagogin. Und uns von der Lesart interessiert natürlich besonders, mit welchen Büchern Sie hier am liebsten gearbeitet haben, um die Kinder stark zu machen. Uns ist natürlich sofort Pippi Langstrumpf eingefallen. Ihnen als Schweizerin wird wahrscheinlich die Heidi sofort in den Sinn kommen, oder?
Ja, natürlich. Also Es ist so, ich war ja in um 80 bis 84, 85 war ich tätig als Lehrperson. Und in dieser Zeit gab es ganz bestimmte Bücher. Und ich muss noch sagen, ich hatte eine Klasse, wo Kinder dabei waren, die man sonst nirgendwo so ganz einstufen konnte. Somit alle ein bisschen wilde Kinder. Und das Schöne mit dem Buch war ja, dass man diesen Kindern Welten eröffnen konnte. Welten, die sie nicht kannten, Lebensbiografien, die sie nicht kannten. Sie hatten Helden, die für sie wichtig waren, wo die wilden Kerle wohnen, zum Beispiel. Ja. Das ist ein Bilderbuch, das für diese Kinder eine ganz andere Welt und ganz andere Sorgen und ganz andere Kräfte signalisierten. Die Heidi natürlich dieses klassische Element von Heimweh haben und sich nach Hause sehen und trotzdem fernab sich irgendwo auch zu finden und neu zu erfinden. Solche Momente sind für Kinder wichtig, weil es ihnen einen ganz anderen Zugang ergibt. Und der Zugang ist im Kopf. Sie haben die Bilder, die sie daraus malen, im Kopf, sind Bilder, die für sie stärkend sind.
Nachher werden wir hier in der Lesart noch den großen James Criss würdigen, dessen Geburtstag sich am Wochenende zum 100. Mal jährt. Könnten Sie sich denn, Frau Müller, auch vorstellen, mal ein Kinderbuch zu schreiben, also Sachbücher über Kinderrechte für Kinder? Die gibt's ja schon.
Ja, das stelle ich mir vor, dass das durchaus möglich ist und dass das im Bereich des Möglichen liegen würde. Ich denke, was es braucht, ist Kinderrechte mit Kindern. Wie kann man sie mit Kindern verwirklichen? Was ist für Kinder wichtig aus ihrer Sicht? Und daraus nachher die Geschichten entwickeln, die letztendlich dazu führen, dass es stimmig wird für die Kinder, aber auch lesbar ist für Erwachsene.
Am Wochenende ist der 1. Juni, der Internationale Kindertag der Vereinten Nationen. Wie werden Sie ihn begehen? Werden wir Sie vielleicht öffentlich sehen irgendwo, Frau Müller?
Nein, ich werde nicht öffentlich an diesem Tag auftreten, aber was ich machen werde, ist natürlich mich mit Kindern zusammensetzen und mit Kindern zusammen sein.
Jedes Kind überall, warum wir Kinderrechte brauchen, um als Gesellschaft zukunftsfähig zu sein. Das Buch von Elsbeth Müller ist jetzt im S. Fischer Verlag veröffentlicht, hat 208 Seiten, kostet 24 Euro. Alles Gute dafür und Ihnen und Ihrem Engagement, Frau Müller. Schön, dass Sie da waren, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön, Herr Scholl.
Und nun begegnen wir einer international gefeierten Schriftstellerin, die nur selten zu Besuch in Europa ist, Anne Carson. Die kanadische Lyrikerin wird seit Jahren schon für den Literaturnobelpreis gehandelt. 1950 wurde sie in Toronto geboren, arbeitete lange als Professorin für klassische Philologie und in ihrer Dichtung spielt sie virtuos mit diesem Wissen, mit antiken Mythen in verschiedenen Genres, die sie völlig neu in unsere Gegenwart transportiert. Nach fast 20 Jahren hat Anne Carson nun wieder einmal in Deutschland gelesen, auf dem Berliner Poesiefestival kürzlich, gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten, dem britischen Künstler Robert Curry. Anne Carson selbst gibt nur ungern Interviews, aber unsere Autorin Corinne Orlowski hat sie für eins gewonnen, ganz exklusiv. Und zu Ehren der Altphilologin hat sie dafür mit Anne Carson und Robert Curry in die Berliner Antikensammlung gegangen.
So, here are the tickets.
These are two.
Anne Carson und ihr Partner Robert Curry begrüßen mich beinahe flüsternd und schwärmen sogleich neugierig durch die Exponate der griechischen Antikensammlung. Vor einem bemalten Tonsarkophag finden sie wieder zusammen und setzen sich auf eine Bank. Die Antike und ihre Literatur beschäftigen die kanadische Altphilologie-Professorin schon ihr ganzes Leben.
Als ich ungefähr 15 war, habe ich in einem Buchladen eine Übersetzung Sapphos gefunden. Eine Seite altgriechisch, eine Seite englisch. Und es schien mir, dass es sich lohnen könnte, es zu lernen.
Carsons eigene Sappho-Übersetzungen bilden den Grundstein ihres Schreibens. 1986 denkt sie in ihrer literarisch überarbeiteten Doktorarbeit Eros the Bittersweet über das Phänomen der Liebe nach, die Sappho als bittersüß bezeichnet. Seither synchronisiert sie schreibend Epochen, die Jahrtausende auseinanderliegen. Antike Motive verbindet sie virtuos mit unserer Gegenwart. Denn da sei die Kontinuität von Gut und Böse im Menschen, die uns immer noch verwirrt. Damit hat Carson ihren ganz eigenen literarischen Kosmos geschaffen, den viele Nobelpreiswürdig finden. Auf einzigartige Weise mixt sie Poesie, Prosa und Essay. So auch bei ihrer Performance in der Berliner Akademie der Künste. Der Wunsch, Anne Carson live zu erleben, ist enorm. In der Schlange wartet das Who is Who der deutschen Lyrikszene. Von Anne Cotton bis Joachim Sartorius. Doch im Publikum hört man vor allem Englisch und Französisch.
I am the sky. And here follows a brief history of my life as a writer.
In ihrer Lecture on the History of Skywriting nimmt sie die Perspektive des Himmels ein. Der Text nennt sich zwar Vorlesung, doch eine wissenschaftliche Erkenntnis gibt es nicht. Viel eher ist er eine alternative Schöpfungsgeschichte, vorgetragen in kompletter Dunkelheit, nur ein Lichtspot auf Carson.
Before the creation of creation, I kept a few notes.
Darin immer wieder Interviews, die der Himmel mit Beckett's Godot führt, auf den seit Mitte des 20. Jahrhunderts alle warten. Aus der Vorlesung wird eine Performance. Robert Curry knipst das Licht an.
Godot or Godot?
Why not use my first name?
Okay, what's your first name?
Rusty.
So, tell me, Rusty, how did it all get started, the non-arriving?
Rusty entzieht sich den Fragen. Und Anne Carson selbst findet Interviews eigentlich langweilig. Doch die Form sei spannend. Zwischen Frage und Antwort liege eine Provokation. In der antiken Sammlung spürt man, wer im Alltag die Fragen stellt. Es ist ihr Partner Robert Curry.
So you would like start.
Anne Carson ist die Akademikerin, Curry mehr der Freigeist.
Yeah.
Ihre unterschiedliche Art zu denken mag zu jener literarischen Brillanz führen, für die Carson so gefeiert wird. Inspiriert sind sie von Merce Cunningham. Der postmoderne Choreograf entwickelte seinerzeit den Tanz weiter, ohne Zentralperspektive. Ist Ihre Zusammenarbeit ebenfalls so ein Tanz?
Wir haben das nie in einem Interview erzählt. Als Anne und ich angefangen haben, uns zu treffen, kam sie mal nach New York, wo ich zu der Zeit lebte, und ich fragte mich, mit was ich sie wohl beeindrucken könnte, und da kam mir der Gedanke, dass wir zur Company gehen und uns eine Tanzprobe von Merce ansehen könnten.
Ihre Proben waren nicht öffentlich. Es war wunderbar, die Probe zu sehen, die TänzerInnen in absoluter Stille.
Danach habe ich sie gefragt, bei wem sie untergekommen ist, und sie sagte, ich bin bei Marley Davis. Und naja, Marley Davis war zu dieser Zeit der Leiter der Company. Ich war so überzeugt davon, sie beeindrucken zu können, und dabei hätte sie jederzeit zu einer Probe gehen können. Sie hätte mich dazu gar nicht gebraucht.
Er hat das nie vergessen, weil er damals so niedergeschlagen war.
Naja, und letztlich ergab sich daraus die Zusammenarbeit mit einigen TänzerInnen der Company.
Carsons poetische Gangart ist jedenfalls voller Saltos, Hüpfer und Sprünge. Und Mythen, die für sie wie ein T-Shirt mit mehreren Ärmeln ist. So eines, wie Cunningham in seinem Stück Antique Meat verwendete. Man suche immer wieder neue Ärmelausgänge. Die Philologie habe ihr zugleich gezeigt, dass die Wörter Koffer tragen und man sie als unerschöpfliche Gefäße betrachten sollte.
Du hast das Geheimnis, dass du alles offen auf dem Tisch liegen hast.
Oh, I have a lot of desks. I think it's nice to have desks.
Oh ja, ich habe einige Tische. Es ist schön, verschiedene Tische für verschiedene Projekte zu haben. Aber jetzt, wo ich es ausspreche, es sind immer die Wörter, muss ich sagen, das stimmt gar nicht, weil gerade zeichne ich viel.
Zeichnen ist für Carson eine eigene Form des Denkens. Auf ihren Tischen liegen unzählige Dinge gleichzeitig offen, wie Tabs im Internetbrowser. Die Zeichnungen helfen, Verbindungen zu legen.
Und dann denkst du an Unterschied, etwas Drittes, das du ohne das Zeichnen nicht denken würdest. Und das finde ich mysteriös. Zeichnest du?
Nein, aber ich wünschte, ich könnte es, mehr noch als tanzen.
Wenn du denkst, nicht zeichnen zu können, versuch mit der Hand zu schreiben, denn auch das ist Zeichnen.
Das ist ein Zeichnen nach Regeln, nicht?
Und was habe ich gezeichnet? Menschen und Vulkane. Vulkane lassen sich wunderbar zeichnen. Alles, was du brauchst, sind drei Farben, Rot, Orange und Schwarz, und du hast eine großartige Zeichnung.
Anne Carson, die kanadische Lyrikerin in Berlin und exklusiv bei uns in der Lesart.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und heute mit etwas, das literaturkundige Menschen förmlich erschauern lässt, denn es gibt nun Neues, Unübersetztes von Jorge Luis Borges. Ein inzwischen längst mythisch umraunter Großautor, Argentinier, 1986 verstorben. Umberto Eco hat ihm im Namen der Rose ein Denkmal gesetzt mit der Figur des blinden Bibliothekars Jorge. Und der Camper Verlag legt derzeit eine mehrbändige Werkausgabe auf Deutsch an, in deren Fahrwasser erscheint nun ein Band mit Gedichten, Kurzprosa, Atlas. So der Titel. Im Studio ist unser Kritiker Maximilian Mengeringhaus. Ich grüße Sie.
Schönen guten Morgen, hallo.
Für alle, ja, die nicht prompt auf die Knie sinken, wenn der Name Jorge Luis Borges fällt, skizzieren Sie uns doch kurz mal diesen Schriftsteller. Was macht ihn aus? Was ist das so Besondere, Tolle an ihm und hat diesen auch ungeheuren Weltrangruhm erzeugt?
Herr Borges ist wirklich ein literarischer Gigant. Also kleiner kann ich ihn nicht machen. Das ist ein Autor, den nennt man in einem Atemzug mit James Joyce, Marcel Proust, Franz Kafka. Die haben ja auch alle den Nobelpreis nicht bekommen. Er auch nicht, aber alle hätten ihn verdient gehabt. Vielleicht kann man es so sagen oder erklären, was die Bedeutung ist. Borges ist für die lateinamerikanische Literatur des 20. Jahrhunderts das, was Goethe hierzulande für die des 19. Jahrhunderts war. Also der Fixpunkt, alle beziehen sich auf ihn. Niemand, der schreibt, kommt um ihn herum. Und dieser Borges, der hat seit den 1920ern Gedichte geschrieben, Essays und Erzählungen, nie einen Roman, das ist interessant. Stattdessen ist er selber der Meister der kleinen Form geworden. Also ein Autor, der auf gerade mal 10 Seiten einen ganzen Kosmos aufmachen kann. Und das ist auch das Spannende bei all dieser philosophischen Fantastik, die ihn prägt. Er unterhält immer sehr, sehr gut. Also seine Themen sind Messerduelle, dubiose Doppelgängerfiguren, verzweigte Labyrinthe, unendliche Bibliotheken voller fiktiver Bücher, die er sich ausgedacht hat. Also auf die beliebte Frage, was das einzige Buch wäre, was ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde, habe ich keine Antwort. Aber wenn ich mir nur einen Autor aussuchen könnte für diese Insel, dann wäre es Borges.
Und was lest du nun von diesem großen Jorge in Atlas? Also wieder die traditionelle kleine Form?
Genau, vor allen Dingen erstmal neuen Stoff. Also bisher ist der Band wirklich noch nicht übersetzt worden. Der ist im Original 1984 rausgekommen und der versammelt Gedichte und Prosa-Miniaturen. Die sind alle entstanden während oder nach Reisen, die Borges in seinem letzten Lebensjahrzehnt, Mitte der 70er bis zu seinem Tod 86 dann unternommen hat. Da hat er wirklich so ein Jet-Set-Leben geführt. Da ist er dann zu internationalem Ruhm gekommen, zig Ehrendoktorwürden und da treibt es ihn nach Irland, Südeuropa, mehrfach nach Deutschland, in die Türkei, nach Kalifornien, nach Japan. Und da erlebt er auch wirklich viel. Also er fährt Ballon, einmal setzt man ihn einem lebendigen Tiger auf den Schoß, sein selbsterklärtes Wappentier. Er gedenkt aber auch immer wieder verstorbenen Freunden. In Griechenland ist er einmal bei der Aufführung des gefesselten Prometheus dabei, kann kein Griechisch und versucht sich dann aus dem Kopf heraus an den Text auf Spanisch zu erinnern. Also jeden Ort, den er besucht, der löst in ihm etwas aus, der weckt Erinnerungen und Assoziationen. Und er wäre nicht Borges, wenn ihm nicht immer, egal wo er ist, ein Zitat einfallen würde.
Es gibt auch Fotografien im Band, aufgenommen von Borges Ehefrau und Assistentin Maria Kodama. Was sind das für Aufnahmen und welche Rolle spielen sie für das Buch und für die Texte?
Ja, jetzt kommt der Clou und auch die Arbeit am Mythos, denn Borges ist selber seit den 1950er Jahren erblindet. Der war komplett blind, das war eine Erbkrankheit, die schon sein Vater hatte, da hat sich die Netzhaut abgelöst. Interessanterweise hat er sein Augenlicht komplett verloren im Jahr, als er zum Direktor der argentinischen Nationalbibliothek ernannt wurde. Also das ist nicht ohne Ironie, er hat sich weiter vorlesen lassen, er hat auch weiter geschrieben, im Kopf vorformuliert und dann diktiert. Und die Fotografien des Bandes, das sind jetzt Komplimente, könnte man sagen. Also die vervollständigen den Eindruck eines Ortes, den Borges selbst nicht mehr sehen konnte. Und in der Vorbemerkung des Bandes, Borges hat diese Vorbemerkungen geliebt, die sind vor jedem seiner Bücher immer, da erklärt er, dass Bild- und Textebene, die sollen sich nicht illustrieren, also die sollen nicht genau immer auf dasselbe verweisen, sondern sich eigentlich ergänzen. Und gemacht hat die seine Assistentin und spätere Ehefrau und Nachlassverwalterin Maria Kodama, die ist jetzt keine Kunstfotografin gewesen, die hat eher viele Schnappschüsse gemacht, also Porträts von Borges in beispielsweise der griechischen Landschaft, an einem Schrein in Japan, solche Dinge, eher kleinere Snapshots.
Was ist das, Herr Mengeringhaus, eigentlich für ein Stil, den Borges schreibt? Wie liest sich das? Wir lesen ja jetzt erstmal nur die Übersetzung.
Genau, aber wir lesen die Übersetzung von Gisbert Haafs. Und der beschäftigt sich seit 50 Jahren mit Borges. Der ist in den diversen Gesamtausgaben, die bei Hansa gestartet haben, dann bei Fischer ins Taschenbuch gegangen sind. Da ist er seit 40 Jahren dabei, hat viele der älteren Übersetzungen, die ein bisschen sinnentstellend waren, schmissiger gemacht, das Umgangssprachliche mehr betont, stimmig und vor allen Dingen ohne übertriebene Ehrfurcht. Und Haafs hat selber auf den Punkt gebracht, was Borges für ihn
für ein Autor ist, nämlich einer, der schon philosophisch komplex ist, aber immer präzise und nie verschwurbelt. Und vielleicht kann man das an einer Szene kurz zeigen. Da gibt es nämlich in diesem Atlas ein kurzes Stück, das heißt Die Träume. Und da ist der Anfang: Mein physischer Leib kann in Luzern sein, in Colorado oder in Kairo. Aber jeden Morgen, wenn ich erwache, wenn ich die Gepflogenheit, Borges zu sein, wieder aufnehme, tauche ich unweigerlich aus einem Traum auf, der sich in Buenos Aires zuträgt. Und da kriegt man, glaube ich, ein gutes Gespür für dieses Traumwandlerische, wie er dann auch einfach Identitätskonzepte aushebelt. Das ist der Sound von Borges.
Den Literaturfreaks unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, denen muss man vermutlich keinen großen Appetit auf diesen Band machen. Die werden das sofort verschlingen. Aber wäre das Buch, dieses Buch auch ein Einstieg für alle, die jetzt erstmal so auf den Borges-Geschmack kommen wollen?
Für mich auf jeden Fall. Also es ist kein Hauptwerk, das kann man schon sagen, aber es versammelt alle Leitmotive. Es ist wie die Summe dieses Schreiblebens von Borges. Es geht ums menschliche Gedächtnis, um die Einbildungskraft, dass jeder Mensch ein Entdecker ist. Und ich glaube, dieser Band bringt sehr gut auf den Punkt, was Borges als Autor auszeichnet. Und ich glaube, es kann wunderbar funktionieren als Rampe in dieses große Gesamtwerk. Die gesammelten Erzählungen sind auch schon rausgekommen. Die möchte ich hier auch nochmal empfehlen, denn da hat man ein ganzes Leseleben was von.
Danke, Maximilian Mengeringhaus. Über Atlas, die Sammlung von Gedichten und kurzer Prosa von Jorge Luis Borges, erstmals jetzt auf Deutsch im Kamper Verlag, übersetzt von Gisbert Helfs, wie gehört, mit 128 Seiten für 22 Euro. Mehr dazu wie immer und bequem nachzulesen unter deutschlandfunk.de. Die Lesart am Freitag. Und immer blicken wir dann auf neue, knisternd spannende Literatur von unserer hauseigenen Krimi-Bestenliste, die wir jeden Monat veröffentlichen. Und frisch eingestiegen im Mai ist ein Liebling unserer Jury, kann man schon sagen. Der Franzose Pascal Garnier, großer Noir, schwarzer Autor, nicht mit schwarzhumorigen Krimis, die er leider erst nach 2010 nicht mehr schreiben konnte. Da ist er schon verstorben. Er wurde auch erst spät im deutschsprachigen Raum entdeckt, aber dann ist jeder seiner Romane auf unserer Bestenliste gelandet und auch jetzt die aktuelle Lieferung, Mond gefangen in einem toten Auge. Hoho, von diesem Titel war unser Krimi-Experte Thomas Wörtje auch gleich angetan.
Neue Krimis.
Mond, gefangen in einem toten Auge, ist schon ein sehr, sehr ungewöhnlicher Titel. Das ganze Setting ist gespenstisch, denn wir sind in so einem Seniorenresort in Südfrankreich und dort stehen 50 identisch aussehende Häuschen, ein Swimmingpool und ein Begegnungszentrum. Es regnet, es ist kalt, es ist scheußlich und da zieht das Ehepaar Odette und Martial dort ein. Was sie allerdings noch nicht bemerken ist, dass sie die einzigen sind. Die 50 anderen Häuser stehen leer. Dann zieht ein zweites Paar in die Nachbarschaft, Maxim und Marlene. Später dann nochmal Lea. Und das Werbeversprechen der Ressorteigner, dass es dort ein lustiges Gemeinschaftsleben gibt, ist jetzt nicht so ganz eingelöst. Also Ödnis und Langeweile, die sind mehr als erstickend und beklemmend. Und man kann sich vorstellen, das wird nicht gut gehen. Die Menschen eingesperrt in diesem Resort entwickeln dann so allmählich Neurosen. Die Odette, die sieht pausenlos eine Fliege, die es nicht gibt. Die Marlene, die nervt alle mit Lobliedern über ihren tollen Sohn, über seine Erfolge und Qualitäten. Der ist aber schon längst tot. Und Maxim kommt irgendwie an eine Schusswaffe und spielt damit herum. Und dann kampieren auch noch vor den Toren des Resorts eine Gruppe von Gitanen. Und da fühlen sich die Leute im Resort bedroht. Völlig ohne Grund. Und es passiert nichts. Aber natürlich passiert was, wenn eine Schusswaffe auch läuft, wird die Schusswaffe auch benutzt. Es ist inzwischen Sommer, es ist heiß und trocken und das riecht vielleicht nach Feuersbrunst. Mondgefangen, das ist ein Porträt existenzieller Sinnlosigkeit eines Lebens, so im gesellschaftlichen Abseits, das eben kommerzialisiert wird und als sicher und bequem verkauft wird. Das ist sozusagen die letzte Verwertungsstufe, bevor nach dem Sozialen, der hier stattfindet, der physische Tod einsetzt. Und die große Kunst Garniers ist, solche Umstände in ganz brillante, konzentrierte und fast minimalistische Literatur zu verwandeln, ohne dass es da Thesen oder Statements gäbe. Insofern auch ein Beweis dafür, dass Garnier der Meister der leisen, aber sehr radikalen Subversion ist. Und zwar subversiv gegen alle möglichen Sinnsysteme.
Mond gefangen in einem toten Auge, der Roman von Pascal Garnier, jetzt auf Deutsch im Septime Verlag. 132 Seiten, kosten 20 Euro, übersetzt aus dem Französischen von Michael von Killisch-Horn. Jetzt neu auf Platz 6 unserer Krimi-Bestenliste. Noch mehr davon finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Und kleiner Service, wenn Sie unsere Bestenliste regelmäßig per E-Mail bekommen möchten, schreiben Sie uns einfach eine Nachricht an krimi@deutschlandradio.de.
Straßenkritik.
Hallo, mein Name ist Emilia Eliasson. Ich habe als letztes My Friends von Frederik Backmann gelesen. Ich habe selten so ein gutes Buch gelesen. Also ich tue auch Bücher annotieren und habe so ein Buchtagebuch, wo ich dann Bewertungen gebe und mir Zitate raussuche. Und das war ein 5 von 5 Buch für mich, einfach weil es so wahr und real war und die Charaktere so tiefgründig beschrieben wurden. Und ich glaube, ich habe teilweise zweimal geweint und einmal gelacht in einer Seite, weil es halt so wunderschön beschrieben wurde.
Hier in der Lesart, wo wir jetzt noch eine große literarische Feierfestgemeinde grüßen, die sich am Wochenende zu Ehren von James Criss versammeln wird, dem ja schon legendären Kinder- und Jugendbuchautor. Sein Tim Thaler gehört längst zum kollektiven kulturellen Gedächtnis und so viele, viele populäre Bücher kamen noch hinzu. Am Sonntag jährt sich der Geburtstag von James Criss zum 100. Mal und an vielen Orten in Deutschland wird seiner gedacht werden, auch bei uns im Programm selbstredend. Hier hören wir nochmal mit was ganz Niedlichem.
Weißt du, warum ein Giraffenkind dankbarer ist für Mutters Kuss als zum Beispiel ein Affenkind oder das Kind vom Rhinoceros? Weißt du warum? Weil Mutter Giraffe den Kopf beim Kuss 7 Meter hinabbeugen muss. Drum.
So, heiter. In Memoriam, James Criss.